Ja, es gibt schon Berater, auf die kann man auch verzichten, gell? Übrigens, bei dem, was Christian so gesagt hat, habe ich gedacht, es gibt einen Spruch in der Werbung, den fand ich richtig nachdenkenswert. Werbung ist Verführung. Da wird man verführt, Waschmittel zu kaufen, was man gar nicht braucht, gell? Oder zumindest ein Spüli, das so nicht funktioniert. Heimliche, unheimliche Berater. Ich möchte uns dazu einen Text lesen aus Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel, hier steht jetzt nicht beraten, aber eigentlich war es sowas, damit er vom Teufel beraten wurde, versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine hier Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht doch geschrieben, Psalm 91, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, scher dich fort von hier, Teufel! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn dein Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Ihr habt es gerade wieder gehört. Es geht also heute um einen unheimlichen, ungewünschten Berater. Ungefragt bietet er sich einfach so an. Geschickt stellt er dich und mich und jeden Menschen in Frage. Selbstzweifel, kennst du das? Wer bist du? Wer bin ich? Wer von uns hat damit nicht auch mal ein Problem, dass er sich vielleicht in Frage stellt, dass er sich vielleicht sogar verachtet? Henry Nouwen hat mir gesagt, die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind geistlichen Lebens. Also, bitte, wenn dich jemand nur in Frage stellt, dich hinterfragt, Achtung. Verführerisch bietet dieser unheimliche Berater logische, ganz einfache Lösung an. Wehe, wenn man sich darauf einlässt. Wehe, wenn man ihm einfach so vertraut. Unversehens missbraucht er Vertrauen. Ja, unsere Sehnsucht. Hier ist es die schlichte Sehnsucht nach Brot. Plötzlich ist man unfrei, abhängig von ihm, diesem unheimlichen Berater. Machen wir uns nichts vor, wenn sogar Jesus hinterrücks von diesem versucht wurde, wie viel mehr erst wir Menschen. Ständig wirken ja irgendwelche Reize, Wünsche, Triebe auf uns. Wie gehen wir mit ihnen um? Welchen Raum überlassen wir ihnen? Besonders wenn man allein ist, sich einsam fühlt, ist man besonders verführerisch. Also nicht verführerisch, sondern in Gefahr verführt zu werden. Dietrich Bonhoeffer hat mal in seinem Buch Versuchung sehr klassisch beschrieben, wie unheimlich der Versucher dann versucht. Ich zitiere, plötzlich und wild wird das in uns schlummernde Verlangen nach Lust angefacht. Mit unwiderstehlicher Gewalt ergreift die Begierde Herrschaft über uns. Ein verborgen schwelendes Feuer ist auf einmal angefacht. Ob es die geschlechtliche Begierde ist, ob Ehrgeiz Eitelkeit, ob es Rachgier ist, Ruhmsucht und Machtliebe, ob es die Geldgier oder die unbeschreibliche Lust an der Schönheit der Welt überhaupt ist. Sollte es wirklich Sünde sein, was wir da begehren? Sollte es nicht gerade jetzt und hier erlaubt, ja geboten sein, die Lust zu stillen? Der Versucher, so Bonhoeffer, stellt mich unter Sonderrecht, wie er den hungernden Sohn Gottes unter Sonderrecht stellen wollte. Und ich poche dann auf mein Sonderrecht gegen Gott. Ich finde es genial, wie Bonhoeffer hier diesen unheimlichen Berater beschreibt. Die entscheidende Frage ist ja immer die gleiche. Wie entscheidest du? Wie entscheide ich? Wie entscheidet Jesus? Das Ziel des unheimlichen Beraters ist auch klar. Er hat ein dämonisches Interesse daran, dass du falsch wählst, dass du die falschen Entscheidungen in deinem Leben triffst. Um diese gemeinen Ziele zu erreichen, so schildert es Matthäus sehr anschaulich an der Versuchungsgeschichte Jesu, zeigt sich der Versucher am liebsten in der Rolle des eleganten Mentors. Auf diesem Klavier des Beraters spielt er hervorragend. Er zitiert die Bibel, er redet von Gott wie von einem guten Bekannten, empfiehlt genau das Richtige. Oder soll ich sagen, genau das Menschliche, genau das, was jetzt dran wäre. Und damit bin ich mittendrin in dieser Versuchungsgeschichte Jesu. Nein, dieser elegante Mentor meint es nicht gut. Sein Ziel ist, hier Jesus von seinem Weg abzubringen. Um alles in der Welt wollte dieser unheimliche Berater verhindern, dass Jesus den Weg ans Kreuz geht. Den Weg geht, der uns freikauft aus der Macht des Todes und des Bösen. Mit einem wohltätigen, beliebten, einflussreichen, ja harmlosen Jesus hätte der Teufel auch keine Probleme gehabt. Jesus ist auf der Hut und genau das ist es, was ich uns heute Morgen hier so gerne ans Herz legen würde. Sei bitte kritisch, wäge ab, überlege, von wem du dich beraten lässt. Wem erlaubst du, dein Mentor zu sein? Ich wünsche dir, dass du dich nicht abbringen lässt von deinem Weg. Wir werden jetzt diese Geschichte nochmal aus zwei Perspektiven betrachten. Erstens unter der Überschrift, Jesus bleibt dem Vater treu. Und zweitens unter der Überschrift, Jesus bleibt uns Menschen treu. Schauen wir uns mal die erste Sichtweise ein bisschen näher an. Jesus bleibt dem Vater treu. Dreimal hintereinander wird Jesus also ungefragt beraten, versucht. Das erste Mal packt Jesus ihn beim Hunger. Frage, habt ihr schon mal längere Zeit nichts gegessen? Gefastet? Also ich gestehe, ich habe mal eine Woche gefastet mit meiner Frau. Und am Ende der Woche lag ich im Krankenhaus mit Herzrhythmusstörung. Das hat aber nichts mit dem Fasten zu tun, sondern in diesem Fall, im Gegensatz zu diesem Anspiel, hätte ich auf meine Frau hören sollen. Die hat mir nämlich gesagt, was ich tun soll, damit es mir gut geht beim Fasten. Und ich dachte, ich könnte das ignorieren. Also der Rat der Frau ist manchmal auch sehr angebracht. 40 Tage, 40 Nächte fastete Jesus. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber mit diesem Fasten bereitete sich Jesus auf seine, ja überhaupt auf die größte Predigt vor, die jemals gehalten wurde. 40 Tage hörte Jesus in der Stille der Wüste auf Gott. Und in der Wüste, habe ich mir sagen lassen, ist es unheimlich still. Aber aus diesem Hören für Jesus auf Gott zog er Kraft, Orientierung für seinen Weg. Nach den 40 Tagen und Nächten spürte Jesus, dass er auch ganz Mensch ist, dass er ganz Mensch ist. Er hatte Hunger. Und wer kennt das von uns nicht? Hunger tut weh. Hunger macht anfällig. Ja, Hunger macht angreifbar. Und der Teufel greift an. Er attackiert den Körper und den Geist Jesu. Wie viele haben schon die Schmerzen von Gott weggezogen? Also, Hunger tut weh. Jesus, schau doch mal die vielen Steine hier. Eine Wüste voller Steine. Hör mal, wenn du Gottes Sohn bist, du sagst doch, dass du das bist, dann befiehl diesen Stein hier Brot zu werden. Du kannst das doch. Stell dir doch das mal vor. Diese großen, runden Steine, frisches, leckeres Brot. Was ist schon dabei? Komm, Jesus, hör auf, dich zu quälen. Mach Brot aus den Steinen. Und was macht Jesus? Er widersteht diesem unheimlichen Berater. Nein, antwortet er. Was für ein Wort. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern, jetzt zeigt Jesus sein Geheimnis. Wie hat er denn gelebt? Sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du brauchst gutes Brot, um satt zu werden, deine Seele zu sättigen. Womit sättigst du deinen unsichtbaren Menschen? Jedes Wort vom Vater war für Jesus Speise, starke Speise. Und die suchte er und dabei blieb er. Nein, du wirst mich nicht weglocken. Schluss damit. Aber da hat der Teufel schon eine neue Idee. In Windeseile führt er Jesus auf die Zinne des Tempels nach Jerusalem und lässt ihn in die Tiefe schauen. Ja, lässt ihn den Sog der Tiefe spüren, wie es bis in die Zehen hinein zieht und lockt. Und dann sagt er, Jesus, spring. Gib nach, spring. Und weil Jesus ja auf Gott hört, zitiert er Gottes Wort. Psalm 91. Hat Gott dir nicht versprochen, dass Engel dich tragen werden, dass dir nichts zustößt? Probier es aus, Jesus. Komm, lass doch mal alle Welt sehen, dass Gott dein Vater ist. Was meinst du dann, wie die Leute an dich glauben werden? Jesus, spring! Und Jesus lässt sich die Bibel nicht aus der Hand schlagen. Er entlarvt die Halbwahrheiten dieses unheimlichen Beraters. Ja, Gott hat den Engeln geboten, den Gefährdeten zu tragen. Er hat es ihnen versprochen. Aber Gott hat nicht erlaubt, sich selbst in Gefahr zu bringen. Gott will nicht, dass wir mit ihm spielen und ihn auf die Probe stellen. Jesus erwidert dem Durcheinanderbringer, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Da greift der Teufel jetzt zum letzten Mittel. Jesus gibt, Jesus gibt jetzt einfach nicht nach. Und das finde ich so stark. Der Teufel kommt jetzt interessanterweise nicht als mitleidiger Berater. Er kommt auch nicht als bibelkundiger Freund. Jetzt legt er alle Masken ab. Er führt Jesus auf einen Berg, zeigt ihm in einer atemraubenden Vision alle Reiche dieser Welt. Ich sag mal, alle Schönheiten dieses wunderschönen blauen Planeten, alle Mächte, ja, allen Reichtum. Und dann sagt er ihm ganz direkt, du, das alles schenke ich dir. Da gibt es nur eine ganz kleine Bedingung, knie vor mir nieder, bete mich an. Mach mich zu deiner Nummer eins. Jetzt ist es raus. Jetzt ist klar, es geht um alles, um den ganzen Weg Jesu, um seinen Auftrag, um seine Sendung. Es geht ums erste Gebot. Und wird Jesus jetzt die ganze Welt ohne Leid gewinnen? Schaden an seiner Seele in Kauf nehmen? Scher dich fort, Satan, sagt Jesus zu ihm, respektlos. Die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Ich finde es stark, wie Jesus hier respektlos mit diesem unheimlichen Berater umgeht, ihm die Tür weist. Der, der eben noch beängstigend groß erschien, berauschende Bilder zeigte, die Macht verteilen wollte, den fällt jetzt ein einziges Wort. Hau ab! Und er schleicht sich davon wie ein geprügelter Hund. Jesus bleibt dem Vater treu. Was für ein Kampf hat Jesus dadurch gestanden? Nur mit dem Wort der Bibel hat er sich gewehrt. So, nur indem er sich ans Wort gehalten hat, ist er seinem Vater treu geblieben. Ob wir Jesu Entscheidung auch so getroffen hätten? Ob wir Jesus vielleicht nicht hier und da dazwischen geredet hätten? Weil ich das befürchte, möchte ich diese Geschichte nochmal aus einem zweiten Blickwinkel anschauen. Jesus bleibt uns treu. Schauen wir uns auch nochmal die erste Versuchung an. Komm, Jesus, mach aus deinem Hunger einfach ein Ende. Du kannst doch das Brotproblem lösen. Jesus, du kannst sogar die ganze Welt mit Brot versorgen. Tu's, zeig doch mal, dass du der Sohn Gottes bist. Hand aufs Herz, hätten wir uns da nicht vielleicht eingemischt? Hey Jesus, das ist doch eine tolle Idee. Mach alle satt. Und Jesus sagt sehr entschieden, nein. Und irgendwie verstehe ich das nicht wirklich, warum er Nein sagt, warum er das Brotproblem nicht gelöst hat. Und dann ist da die zweite Versuchung. Komm, Jesus, sagt der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sorg doch mal für Brot und Spiele. Gib ihnen die Tribute von Panem. Demonstriere, wer du bist und was du kannst. Zeig ihnen deine Wunder und sie werden dir in Scharen nachlaufen. Jesus, zeig doch nur mal ein bisschen deine Macht. Was werden die Menschen staunen? Da wird eine Erweckung ausbrechen. Plötzlich werden sich alle Gemeinden füllen und wieder höre ich, wie Jesus ganz klar Nein sagt. Und wieder verstehe ich nicht wirklich ganz, warum ist er so? Und dann steht Jesus auf diesem Berg und bekommt die Macht über die ganze Erde angeboten. Jesus, du kannst für sichere Verhältnisse sorgen. Übernimm doch mal die Weltkanzlerschaft. Alle Kriege würden sofort ausgesetzt. Du machst gerechten Frieden in Syrien, im Irak, ich weiß nicht wo. Du könntest die unterdrückten Menschen in Nordkorea oder wo auch immer verjagen. Endlich Frieden zwischen Menschen, Frieden in der Kreatur, in der ganzen Schöpfung. Jesus, ist es nicht das, was du willst? Endlich alle Menschen satt, zufrieden, sicher. Und wieder donnert da dieses klare Nein. Darf ich dich mal provozierend fragen, willst du so einen Jesus? So einen Nein-Sager? Gefällt uns nicht irgendwie doch die Art des Versuchers viel besser? Bevor wir darauf antworten, lass uns noch mal genau hinsehen, wie das damals weiterging. Jesus war ja kein Zyniker. Jesus hat Hungrige gespeist. Er hat auch Kranke geheilt. Er hat Zeichen des Reiches Gottes gesetzt, die unvergesslich sind. Er hat Frieden gestiftet. Aber all das hat er nicht von oben herab getan oder einfach so pauschal abgelehnt. Nein, Jesus hat uns einen wunderbaren Traum hinterlassen. Ein Traum, wie es tatsächlich sein wird, wenn Gottes Reich endgültig kommt. Eine neue Schöpfung. Kein Hunger, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod, kein Hass, keine Gewalt, keine Zerstörung. Gott wird mitten unter uns thronen und wir werden mit ihm leben. Warum aber dann dieses harsche, klare Nein? Ich glaube, Jesu dreifaches Nein hat seinen Grund in einem ganz, ganz tiefen Ja zu uns. Aber dieses Ja, das mutet uns etwas zu. Wir verstehen Gott nicht immer. Jesus sieht unsere letzte, unsere größte Not nicht da, wo wir sie sehen. Jesus ist der Heiland der Welt. Aber er widersteht diesem unheimlichen Berater. Jesus will das Brotproblem und das Machtproblem nicht lösen, bevor er das Schuldproblem gelöst hat. Jesus ist gekommen, um das Problem an der Wurzel zu packen. Und die böse Wurzel unseres Übels ist unsere Schuld, ist unsere kaputte Beziehung zu Gott, dem Vater, unser Misstrauen gegen Gott, der uns unvorstellbar lieb hat. Wenn du das doch so glauben könntest, es gibt jemanden, der dich bedingungslos liebt, wirklich, ohne dass du was leisten musst. Das ist Jesu Diagnose und darum geht er an sein Kreuz. Das ist seine Therapie für uns. Jesus will nicht Weltherrscher werden, wenn wir nicht vorher Vergebung finden können. Frage, provoziert uns das? Wollt ihr diesen Jesus? Und ich glaube, das ist die Frage aller Fragen. Wo stehen wir? Auf der Seite des Versuchers oder auf der Seite desjenigen, der sich für uns kreuzigen ließ, um uns zu zeigen, ich habe für dich gelitten, hier ist meine Vergebung. Von wem lassen wir uns beraten? Wer darf dein und mein Mentor sein? Und vor wem verschließen wir uns? Hoffentlich. Ich fasse es nochmal zusammen. Der unheimliche Berater wird uns immer sagen, mach es dir nicht so schwer. Komm, geh den leichten Weg. Nimm, was du mitbekommen kannst. Und der Versucher dockt natürlich geschickt genau da an, wo du und ich, wo wir bedürftig sind, hungrig, verletzt, geschwächt. Seine Lösung lautet, verzichte doch darauf, geduldig zu warten. Mensch, beschleunige doch mal ein bisschen die Dinge. Hilf ein bisschen nach. Sorg selber für dich und sei doch nicht so dumm, darauf zu vertrauen, dass Gott für dich sorgt. Vertrau dir doch mal ein bisschen. Sei dir selbst der Nächste. Und klammheimlich denkt er, und dann gehörst du endlich mir mit Haut und Haaren. Und Jesus widerstand für uns. Jesus litt für uns. Jesus ringt um uns. Jesus spricht für uns und er spricht zu uns. Komm zu mir. Bei mir bist du sicher. Bei mir findet dein Leben Ruhe. Ich sorg für dich und ich verführe dich nicht. Ich führe dich auf dem guten Weg. Ich vergebe dir alles, was du mir bekennst. Sei mir treu. Geh hinter mir her und sei doch gewiss, ich bin bei dir, auch wenn du meinen Weg jetzt nicht verstehst. Auch wenn du nicht verstehst, warum Gott das zulassen kann. Glaub mir, du lebst nicht vom Brot allein. Und du brauchst auch mehr als Vergnügen und Erfolg. Du brauchst Vergebung. Du brauchst den, der ewig für dich sorgt und der dich niemals missbraucht. Willst du das? Wen willst du? Auf wen hörst du? Ich wünsche dir und mir und uns von ganzem Herzen, dass wir Ja sagen zu dieser leisen Stimme des guten Hirten, der es wirklich gut meint und gut macht, der es in Ordnung bringt. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Was bin ich dir dankbar, Herr Jesus Christus, dass du ganz Mensch geworden bist. Dass du weißt, wie das so ist mit diesem Berater und den vielen Verführungen dieser Welt. Danke, dass du uns verstehst. Danke, dass du widerstanden hast. Und ich möchte dich bitten, für jeden von uns in seinem Kampf, hilf uns, den guten Kampf zu kämpfen. Hilf uns, auf dich zu hören. Und ich möchte dich bitten, für die vielen Probleme, die wir haben, für die vielen Stimmen, die jetzt da sind bei diesem Flüchtlingsstrom, der in unser Land quillt. Ich möchte dich bitten, hilf uns, so umzugehen, wie du mit Flüchtlingen umgehst. Ich bitte dich auch um Schutz. Du weißt um alle Ängste, die wir Deutschen auch dabei haben. Herr, du weißt vor allem, was jeder persönlich jetzt so für einen Kampf im Herzen hat und was jeden persönlich bewegt. Und du hörst das jetzt. Du treuer Herr Jesus, ich will dir danken, dass du uns einlädst an deinen Tisch, dass du uns das schmecken lässt, wie freundlich du bist, wie gütig, wie sehr du uns liebst. So stärke jeden von uns auf seinem Weg dir nach. Treuer Herr Jesus, mach uns treu. Und hilf du allen, besonders auch allen Verantwortungsträgern, die gerade sich für die Flüchtlinge einsetzen, dass sie es gut tun, dass sie weise sind. Um deinen weiteren Segen bitte ich dich jetzt, wenn du uns begegnest im Abendmahl. Amen.